Hi Leute, bevor es losgeht noch eine Info. Wenn euch optisch definiert gefällt, könnt ihr uns jetzt auch auf Ko-fi unterstützen. Unter ko-fi.com/optisch-definiert. Falls das zu schnell ging, die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Eure Unterstützung macht, dass wir keine Werbung schalten brauchen. Außer diese hier, aber die ist ja eh für uns. Und jetzt geht's los.
Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring.
Und heute mit Barbara Jelin. Hallo Barbara, schön, dass du da bist.
Hallo Caro und vielen Dank für die Einladung.
Hallo Barbara.
Hallo Ingo.
Barbara, als wir geschrieben hatten und dich eingeladen hatten, da hattest du gesagt, oh, ich kann gerade nicht, ich sitze an einem Projekt, das muss jetzt ganz schnell fertig werden noch. Du hattest eine Deadline und jetzt bist du damit fertig. Kannst du erzählen, worum das ging oder ist das geheim?
Nein, das ist nicht geheim und tatsächlich, ich habe es wirklich geschafft. Das war ganz schön herausfordernd. Das war jetzt kein langes Projekt. Ich wollte eigentlich 20 Seiten machen, es sind letztlich 30 draus geworden und das war eine Auftragsarbeit für die Münchner Kammerspiele.
Ah, okay.
Also das große Theater hier oder eins von den beiden großen Theatern, die mich gefragt haben, ob ich eine Comicbiografie zeichnen kann über Therese Giese. Therese Giese ist jetzt, weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, das war eine sehr bekannte Schauspielerin,
okay,
die hier aus München kam, später auch hier wieder zurückkam, an den Kammerspielen sehr viel gespielt hat. Die ist geboren 1898 und gestorben 1975 und das wird jetzt ihr 50. Todestag sich jähren. Aus diesem Anlass wurde ich beauftragt und das ist eine super spannende Frau. Also die wieder mit wahnsinnig vielen Teilen ihres eigenen Lebens so ganz viel Geschichte streift und davon sehr betroffen ist. Also soll ich noch ein bisschen ausholen? Ich kann natürlich
jetzt,
jetzt sehr lange über sie erzählen.
Eine kurze Zwischenfrage vielleicht.
Gerne.
War sie eine reine Theaterschauspielerin oder hat sie auch Film gemacht?
Sie hat auch Film gemacht. Sie hat auch Fernsehen gemacht, aber das Theater war wirklich ihre Hauptsache. Filme hat sie auch erst nach 45 gemacht. Hat damit angefangen und sie ist schon ziemlich früh zum Theater gekommen, also wirklich, sie hat gesagt, ich will unbedingt zum Theater, man hat ihr gesagt, aber du bist doch gar nicht schön, dann hat sie gesagt, es ist mir ganz wurscht, ich will zum Theater und das hat sie gemacht, also sie hat die Dinge immer gemacht und gleichzeitig war sie sehr bald sehr bedroht, sie war Jüdin, sie war außerdem sehr politisch links und ist da auch sehr bald das sehr offen gemacht und sie war queer und sie ist schon 33 hier vor den Nazis geflohen, konnte Gott sei Dank rechtzeitig fliehen und hat sich aber auch gleichzeitig wirklich, also noch kurz bevor sie hier emigriert ist, politisch betätigt in politischen Kabarett und zwar völlig selbstständig. Die hat sich zusammengetan mit Erika Mann, also die älteste Mann, Thomas Mann Tochter, die auch sehr politisch war, die beiden waren auch ein Paar und die beiden haben zusammen politisches Theater gemacht. Da sind sie nach Zürich gegangen, haben damit weitergemacht und zwar gegen alle Widrigkeiten. Das erste
Wahnsinn.
Theater, was wirklich so auch in der Hand von Frauen war, hatten dann ein kleines Ensemble, sind damit durch das ganze Europa getourt, während der Kriegsjahre auch, das ja immer kleiner wurde, weil immer mehr Länder von den Nazis besetzt waren und eigentlich auch in einer pausenlosen Bedrohung. Haben es dann sogar fast in die USA versucht, dort kam das nicht an. Letztlich, genau, also um die Geschichte nicht zu lang werden zu lassen, aber das, ihr ganzes Leben ist eigentlich sehr spannend. Sie ist dann nach Zürich zurück und kam eben in den Nachkriegsjahren hier wieder zurück in ein Nachkriegsmünchen, wo sehr viele Menschen, die sie kannte, gefehlt haben, weil sie unter den Nazis geflohen oder eben ermordet worden waren und andere mit den Nazis kollaboriert hatten. Also sie kam dann hier in ein Nachkriegsmünchen rein, das eben so vollkommen in dieser Verdrängung des Geschehenen und in diesem wir fangen jetzt neu an und alles ist auf Null war, was natürlich gar nicht stimmt. Und sie wollte aber unbedingt an dieses Theater. Sie ist auch eine von denen, die einfach so ihr Zuhause nicht mehr hatten. Ne? Das, wo sie herkam, gab es nicht mehr. Das, wo sie waren, wurde es auch nie. Diese Immigration macht wahnsinnig viel mit den Menschen. Und sie hat das immer verwandelt in ihre Rollen. Eine wahnsinnig starke Frau. Sehr diskret im Privaten, überbordend auf der Bühne. Und diese ganze Geschichte, sie hatte auch ein langes Leben mit irre vielen Rollen, habe ich versucht, auf 30 Seiten zu packen, habe versucht, eine Dramaturgie auch reinzubringen, Fokus. Und da ist ja immer das, so arbeite ich ja jetzt wirklich sehr viel, dass ich da Recherche, also ich habe dann wirklich viele Bücher, viele Quellen und habe auch versucht, ihre Zitate zu finden, ihre persönlichen, direkt vermische eben, dass ich das aufzeichne. Also dass ich das zeichne, ihre Rollen und dann habe ich Fotografien und dann gehe ich ins Theatermuseum und versuche da eine Erzählung draus zu machen, wo sich Bild und Text halt verwebt, also mit den Mitteln des Comics. Und war natürlich eine tolle Arbeit, weil ich wieder so wahnsinnig viel gelernt habe über wieder so ein reiches Leben. Und gleichzeitig habe ich diesmal auch gemerkt, das ist wirklich anspruchsvoll, das dann auch in so eine kurze Form zu packen. Jetzt hole ich mal Luft.
Nee, das kann ich mir echt vorstellen. Also 30 Seiten, das ist ja trotzdem total wenig für das, was du uns gerade geschildert hast. Also meinen höchsten Respekt. Ich finde es total cool, dass sich die Münchner Kammerspiele darauf einlassen, also dass die da sowas als Comic machen wollen. Das kann ich nur befürworten, weil das ja auch eine ganz tolle Möglichkeit ist und auch gerade von dir das dann darstellen zu lassen. Gerade von dir sage ich deshalb, weil das ja auch eigentlich voll deins ist. So, ne? Biografien, Porträts von Persönlichkeiten mit einem ganz bewegten Leben. Das hast du ja jetzt schon mehrmals gemacht, kann man sagen. Und das ist was, worüber wir auf jeden Fall mit dir sprechen wollten.
Ja, das ist ja wirklich, genau, das ist so meins geworden. Und das ist ja dieses Wunderbare und eben auch das, was das so in Bewegung hält, ist, dass so oft so ist, dass eben ein Projekt wieder ein weiteres nach sich zieht, eine weitere Frage, ein weiteres Angebot, ein weiterer Auftrag.
Hast du denn jetzt gerade bei diesem Projekt, was du jetzt gerade abgeschlossen hast, das hast du auch selbst geschrieben, ja? Das ist alles dann aus deiner Hand, oder?
Das ist alles aus meiner Hand. Dass ich auch die Autorin bin des Textes oder der Textebenen, das ist mir eigentlich wichtiger und wichtiger. Wobei ich ja immer mit Menschen arbeite, also tatsächlich wie bei Emmy Abel mit Menschen, wie bei Therese Giese jetzt über Menschen. Therese Giese ist ja nicht mehr da, aber deren Zitate ich verwende. Das bedeutet, natürlich sind viele dieser Texte nicht meine Texte. Ich arbeite mit diesen Texten und verschichte sie neu. Also ich verwende Sätze, ich verwende Teile von Sätzen und verwebe sie in die Comics. Das ist aber nicht ursprünglich immer meine Sprache und es ist natürlich vor allem ursprünglich ganz oft nicht meine Stimme, sondern es geht ja um die Leute, die ich porträtiere. Das ist sozusagen so beides. Aber ich habe jetzt diesmal auch einen Erzähltext geschrieben dazu, der ist relativ nüchtern, aber den schreibe dann natürlich ich. Ja. Viele Dialoge schreibe ich auch, vor allem wenn es über Leute ist, wo ich nicht dabei war bei Gesprächen. Man muss sich ja vieles ausdenken, auch wenn man dokumentarisch arbeitet. Bei Emmy Abel habe ich ausschließlich mit dem Gesagten von ihr gearbeitet, wenn ich sie zitiert habe, ne?
Emmy Abel, die Farbe der Erinnerung, das ist ja die Geschichte einer Holocaust-Überlebenden, die sich aber eigentlich gar nicht als Überlebende bezeichnen möchte, weil das für sie selbst so mit Schwäche verbunden ist, ne? Dabei ist sie eine unheimlich starke Frau, also dass sie auch so rauskommt in der Geschichte. Und ihre Geschichte hast du aufgezeichnet als Comic und ja, ihr damit schon zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt, kann man sagen. Wie bist du denn dabei vorgegangen? Also du hast dich ja mit ihr getroffen, Emmy Abel lebt ja auch noch und musst sie auch mehrmals getroffen haben, nehme ich mal an, und interviewt haben dann.
Ja, richtig. Also das war wirklich eine wahnsinnig bewegende, wichtige und auch sehr intensive und lange Arbeit. Also dieses Projekt Begegnung mit Emmy Abel. Emmy habe ich zum ersten Mal 2019 getroffen und wir haben uns seitdem eigentlich immer wieder getroffen. Manchmal war ich wirklich ein paar Tage bei ihr zu Besuch. Sie lebt in Israel. Manchmal haben wir uns hier in Deutschland getroffen, wenn sie bei der Gedenkstätte als Zeitzeugin war. Wir sind zusammen in die Niederlande gefahren. Wir haben richtig Recherchereisen zusammen gemacht. Und auch nachdem dieses lange Buch beendet worden ist, genau, es gibt zwei Stufen. Wir haben erst eine 40-Seiten-Geschichte gemacht über ihre Erinnerung an den Holocaust. Sofort gemerkt, dass das überhaupt nicht ausreicht, auch nur ansatzweise das zu erzählen, was sie zu sagen hat und was ihr widerfahren ist, was eben vieles mehr ist, als reduziert zu werden sozusagen auf diese unfassbar schrecklichen, traumatischen Erfahrungen im Holocaust, Erlebnisse, sondern eben auch, was zieht denn das nach sich? Was zieht das nach sich, wenn ein Kind sowas erlebt? Was macht das mit einem Leben? Und was macht aber auch diese Person, Emmy, die so eine vielschichtige Persönlichkeit ist, rebellisch, sehr, sehr stark und gleichzeitig aber auch immer zeigt, was ihr geschehen ist, aber gleichzeitig sagt, ich lasse mich nicht zum Opfer machen. Und die aber auch so einen starken, also so einen trockenen Humor hat, all dieses, dass das mitzuerzählen ist, wenn es um ihre Person geht. Und das hat uns eben wirklich geführt, also mich in dieser Arbeit, diese Graphic Novel zu machen und uns in der Begegnung und Emmy im Dialog, die auch das ja immer wieder mit begleitet hat, beziehungsweise ich habe ihr gezeigt, was ich mache. Wir sind wieder ins Gespräch gegangen über einen Prozess von 3-4 Jahren. Das Buch ist dann knapp 200 Seiten geworden, also der Comic. Und da bin ich jetzt so wieder aufgetaucht. Das haben wir ja schon im Herbst 23 fertig gemacht. Das begleitet mich aber immer noch, weil dokumentarische Comics ja auch so sind, abgesehen davon, dass ich das relativ häufig jetzt auch wirklich in Lesungen oder in Schulen oder sowas auch dieses Buch vorstelle. Es ist ja so, dass dokumentarische Themen, biografische Themen, da arbeitet man mit Menschen. Und das ist dann nicht einfach fertig, das klappt man nicht zu, sondern da sind Menschen, die hat man, so wie Emmy, die ist eine Freundin geworden. Die Themen begleiten einen und es haben sich so viele neue Begegnungen ergeben, die sehr oft sehr beglückend sind, die ja auch einen weitertragen. Aber das ist, genau, das ist sehr vieles gleichzeitig. Auf jeden Fall ist es etwas, was immer etwas öffnet und dann auch da ist, es ist einfach da.
Wie bist du denn, wie läuft das mit der Zusammenarbeit? Also du hattest gesagt, ursprünglich wolltest du den Comic oder die Graphic Novel kürzer machen und ihr habt dann gemerkt, dass es dann doch die 30, 40 Seiten, dass die nicht reichen. Habe ich das jetzt richtig mitgeschnitten?
Ja, genau. Es war tatsächlich so, dass wir die 40 Seiten gemacht haben. Also ich habe eine Form gefunden, wie ich so ausschnitthaft erzähle, dass ich das in 40 Seiten eben einen Teil ihrer Erinnerung erzähle. Und die, dann haben wir das sozusagen, habe ich das ausgeweitet in einem Buch. Da sind diese 40 Seiten fast unverändert eingeflossen, aber nochmal neu gemischt, nochmal dramaturgisch eingepasst. So.
Ja, und diese Zusammenarbeit würde mich mal interessieren. Ging das so Ping-Pong-mäßig hin und her, weil du sagtest, ihr habt euch ja öfters getroffen oder habt ihr auch zwischendurch telefoniert oder gab es da einen Austausch darüber? Hast du sie quasi auf dem Laufenden gehalten, wie die Graphic Novel gerade entsteht oder wie lief denn das?
Also das war wirklich Teil dieses Prozesses, dieses Buches, dass wir immer wieder miteinander ins Gespräch gegangen sind, auch über das, was schon sichtbar war. Also das Buch konnte überhaupt nur entstehen auf diesem Geschenk der vielen Zeit und dieses Vertrauens, das sie mir entgegengebracht hat. Also diese Zeit, die sie eingeräumt hat. So hatten wir einfach auch Platz dafür, dass wir nicht gezwungen waren, eine Chronologie einzuhalten zum Beispiel. Dass wir nicht gezwungen waren zu sagen, okay, wir müssen jetzt diese schweren Erlebnisse darüber sprechen, sondern das konnte dann passieren, wenn das für sie okay war. Und insofern waren die Gespräche erstmal relativ ergebnisoffen. Ich habe das mit dem Handy aufgenommen, bin dann ins Atelier, habe angefangen, so diese Stärken, das ist jetzt sehr starke präsente Sprache, also die Sätze, die auch schon gleich mit Bildern, mit Skizzen, Storyboards, szenisch aufzuzeichnen. Ja, und dann ist das ja eine Form, bis das lesbar wird für andere, das dauert einen Moment, ne? Also ich weiß nicht, wie du das machst. Ich sammle zum Beispiel oft Bilder und Texte schon mal so ganz lose. Das sind dann so große Blätter, da steht hier und da was und dann ist da ein kleines Bildchen und sowas. Das ist mein Fundus, mein Memory Board auch, würde ich sagen.
Ja, und musstest du ihr das, ich sage es mal ganz blöd, ja, also musstest du ihr das irgendwie schmackhaft machen? Also so nach dem Motto, ich mache aus deinen Erinnerungen einen Comic. Hat sie Zugang zu dem Medium gehabt oder wie war das für sie?
Jein. Ja. Jein. Ja, das war, glaube ich, für sie schon ein bisschen ein Fragezeichen am Anfang. Da hatte ich großes Glück, dass sie war immer total ehrlich. Und so hat sie auch gesagt, als ich sagte, ja, aber glaubst du, das ist das Medium, passt? Also oder wir haben Englisch gesprochen, ich hätte sie sicher gesiezt. Glauben Sie, dass das funktionieren kann? Dann hat sie gesagt, eigentlich nicht. Oder ja. Ich weiß nicht. Und dann ging es aber eigentlich sehr schnell über den Draht, den wir miteinander gefunden haben. Und dann habe ich natürlich ihr Bücher auch gezeigt, die ich vorher gemacht hatte. Und über die Chemie hat sie sehr schnell festgestellt, dass sie das probieren möchte und ich auch. Also wir haben uns das ja auch beide freigestellt. Und es war halt auch so wichtig, dass wir begleitet waren von einem Projekt, das mich auch unterstützt und beauftragt hat. Das ist ein sehr spannendes Projekt und da könnte man sehr viel auch drüber ausholen. Ich versuche es zu verkürzen. Das ist ein kanadisches Projekt, was aber international wirklich alle möglichen Partner hat, mit Institutionen, mit HistorikerInnen, mit Museen, Gedenkstätten, mit ArchivarInnen, die alle sich der Frage stellen, wie können wir die Erinnerungen der ZeitzeugInnen, der Überlebenden weitererzählen, wenn sie selbst das nicht mehr erzählen können oder für Menschen, die sie selbst nicht treffen. Wie geht dieses Weitererzählen und welche Form kann die Graphic Novel oder der Comic da einnehmen? Gibt es da bestimmte Stärken? Und die tolle Projektleiterin Charlotte Chalier, die das alles ins Leben gerufen hat und auch weiter begleitet, die ist von der Kraft und von den Möglichkeiten von Comics da total überzeugt und jetzt noch mehr. Die begleitet das wissenschaftlich und auch menschlich. Und das war immer auch jemand, an den ich mich wenden konnte, an den ich mich bis heute wenden kann, Charlotte. Und eben ein ganzes Team.
Wie heißt das Projekt?
Das Projekt heißt Survivor-Centered Visual Narratives. Also sozusagen erzählte Erinnerungen von Überlebenden von Genoziden. Und das hat sich inzwischen auch ausgeweitet. Es gibt verschiedene Zusammenarbeiten mit Dialogpartnern von Überlebenden des Holocaust, aber auch von Überlebenden anderer, neuerer Genozide, zum Beispiel Ruanda, eine Jesidin erzählt und so. Das ist im Moment in der Mache. Also es ist hochspannend. Tobi Dahmen, Birgit Weihe sind auch Leute zum Beispiel, die jetzt neu dazugekommen sind in das Projekt.
Stimmt, wir haben kürzlich mit Birgit Weihe gesprochen. Die hatte auch davon erzählt, dass sie da
ja
auch jetzt ein Projekt mitmacht.
Auch ein unglaubliches Projekt. Und ich hole jetzt noch einmal Luft, weil mir ist das wichtig noch zu sagen, weil Ingo, du hattest ja gefragt nach der Form des Dialogs. Also ich habe Emmy einbezogen, wann immer sie das auch wollte. Und die Chance wurde eben sehr klar auch, dass ich nicht nur sozusagen ihr okay eingeholt habe für die Zeichnungen oder die Seiten, die ich fertig habe, sondern dass ich, wenn ich durch das Zeichnen auf neue Fragen komme, dass ich sie fragen kann und dass ich ihr die Bilder dazu zeigen kann. Und dass das auch für sie eine ganz neue Form ist, über ihre Erinnerungen nachzudenken, wenn sie Bilder dazu sieht und sieht, wie die Bilder entstehen und ganz klar sagen kann, das war so nicht und das weiß ich nicht genau. Das musst du die HistorikerInnen fragen oder woanders recherchieren. Und so wurde die Zeichnung auch zu einer Art, wirklich unsere Sprache, unseren Dialog richtig unterstützt. Das Projekt selbst, das war für mich auch total wichtig. Die hatten das wirklich auch in ihren Statuten, dass auch dieses Buch nur stattfinden kann, wenn es für Emmy, wenn es für die Menschen, über die erzählt wird, okay ist. Und zwar auch im Prozess noch. Weil man muss sich einfach klar machen, dass das, was sie erzählt, dass das über diese Erinnerungen zu berichten, das ist sehr schwer. Das ist sehr belastend und es ist vor allem ihre Geschichte. Und was machen wir, wenn wir über andere erzählen? Erzählen wir mit ihnen, erzählen wir über sie und mit welcher Form der Authentizität, aber auch eben des Respekts oder ja, welche Formen können wir finden?
Das ist auch was ich dich unbedingt fragen wollte noch, nämlich, du hast ja gerade schon gesagt, das sind ja hochsensible Sachen, über die ihr miteinander gesprochen habt und man will sich ja als Dokumenteurin quasi dieser Person trotzdem auch nähern, ohne sie zu verletzen. Hattest du da irgendwie ein bestimmtes Training gehabt oder so oder hast du das zwischendurch raufgeschafft oder bist du da so ganz nach Fingerspitzengefühl nur vorgegangen?
Ja, von allem ein bisschen. Also ein Training hatte ich nicht und das ist natürlich, darüber habe ich mir Gedanken gemacht, ne? Ich bin weder Psychologin noch Journalistin. Ich habe vorher auch schon so Interviews geführt gehabt. Ich hatte ein bisschen Erfahrung, aber das war eine ganz neue Liga, würde ich sagen, weil es ist ja was anderes, wirklich mit jemandem selbst zu sprechen. Nun ist es aber so, dass ich sehr bald festgestellt habe, dass ich einfach mit Emmy an der Person gekommen bin, die sehr genau weiß, worüber sie spricht und wo sie ihre Grenzen setzt und die auch, die kann überhaupt nur, das ist ja auch Teil des Buches, so wie sie heute spricht, darüber sprechen, weil sie zum Beispiel eine 10-jährige Therapie gemacht hat in der Mitte ihres Lebens. Das bedeutet, ich bin nicht die Erste, die sie interviewt. Und das wäre auch wirklich eine Aufgabe, da müsste man noch mit einer anderen Erfahrung, einem anderen Hintergrund, glaube ich.
Ja, du bist ja dann Comiczeichnerin letztendlich und nicht Therapeutin.
Richtig. Und trotzdem, wir haben ja kein Psychogramm gemacht, sondern das ist Emmys Geschichte. Und vieles, das war mir auch so wichtig, das ist keine Interpretation ihrer Person. Ich fand es sehr wichtig, sie nicht psychologisch zu interpretieren oder zu analysieren, sondern ich erzähle ihre Geschichte und zwar auch mit den Leerstellen und mit den Fragezeichen, mit dem, was sie auch offen lässt. Und das erzähle ich auch so weiter. Natürlich fülle ich an anderer Stelle ganz viel mit Bildern, auch mit Dokumenten, mit Recherche, mit diesen ganzen anderen. Aber das Erzählerische, das war für mich eher wiederzugeben, das ein bisschen vielleicht erfahrbar zu machen, was das bedeutet, dass Erinnerung etwas ist, was teilweise noch täglich in ihr heutiges Leben wirklich hereinkracht. Ne? Und das hat sie auch sehr präsent erzählt. Und wie kann ich das künstlerisch umsetzen? Wie schaffe ich das mit Farben, mit Szenen, die ich so direkt ineinander schneide? Also ohne Übergänge, ohne Erklärtext, absolut direkt. Das war wirklich meine Herausforderung auch. Das wollte ich zeigen.
Das ist ein total guter Punkt, den du da ansprichst, weil was mir nämlich so auffällt, wenn man Comics liest, wo Menschen interviewt werden oder wurden zu ihren Erfahrungen, dann passiert das ganz oft, dass man solche, na, jemand hat mal gesagt, so eine Talking-Head-Situation hat, ne, wo ja. dann irgendwie die ganze Zeit nur Menschen miteinander sprechen. Das ist ja ein Element, was du auch in deinem Comic verwendet hast, nämlich in den Stellen, wo du ihr deine Zeichnungen ja auch zeigst dann, ne? Oder das, ja. also du bindest das ja auch mit ein. Aber wie vermeidest du, dass du halt immer nur so eine Gesprächssituation darstellst? Immer nur halt irgendwie, wir haben uns unterhalten oder sie erzählt irgendwie dies und das oder so, sondern du willst ja auch eine Geschichte erzählen dann, ne? Also musst ja auch auf irgendwelche anderen Elemente zurückgreifen. Hast du da Tricks, die du gelernt hast, die sich als besonders wirkungsvoll erwiesen haben?
Ja, das ist eine total relevante Frage, weil das wirklich eine große Herausforderung war. Und ich ja schon auch immer wieder die Gesprächssituation zeige auch. Die habe ich dann gezeigt, weil ich gemerkt habe, dass die Situation der Gespräche an sich, für mich waren die so besonders oft. Wann hat er mir eine Pause gemacht? Wie spricht sie? Dann kommt die Tochter dazu und sagt noch was anderes aus ihrer Sicht. Das war so total lebendig und einfach sehr erzählerisch spannend, fand ich dokumentarisch. Wollte das unbedingt dokumentieren. So Situationen kommen ja auch so vor. Natürlich versucht man da, interessante Perspektiven zu finden. Also ich glaube, das sind so filmische und comic-spezifische Möglichkeiten. Na, ich gehe nah ran, ich gehe mal in die weit weg, ich zeige den Himmel, ich zeige Teile des Gesichts. Ingo, oder mit solchen Methoden arbeiten wir, mit solchen Möglichkeiten. Wie zeige ich ein Gespräch interessant? Wie mache ich eine interessante Kamera sozusagen? Aber das ist es ja nicht nur.
Ja, man kann das ja auch dramaturgisch nutzen, dass man halt gerade mit einer festen Einstellung zum Beispiel arbeitet, also über eine ganze Seite lang ein Gesicht, eine Position und dann halt in der...
Total.
Ja, so, und es ändert sich halt subtil was oder so. Also das ist, finde ich, ist ja das Tolle an dem Medium.
Total. Total, dass das Moment der Wiederholung im Comic tatsächlich ein sehr interessantes ist, ne?
Genau, und wie du halt das Seitenlayout gestaltest, ob du jetzt dieses, wir haben, ich habe so schön das Waffeleisen hast, ne? Also wenn du jetzt wirklich so ein Raster von 4x4 zum Beispiel und alle Bilder sind gleich groß oder ob du die Panels halt viel freier gestaltest und so weiter.
Genau.
Entsteht denn dieses, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Frage, entsteht denn dann auch schon so eine Art Dramaturgie oder so ein Seitenlayout schon bei den Gesprächen? Skizzierst du auch während der Gespräche oder wie funktioniert das? Wie gestaltest du die Seiten?
Nee, habe ich wenig gemacht, weil ich doch gemerkt habe, dass das also so konzentrations- oder denkfördernd ich zeichnet finde, so klar war es hier auch das Zuhören, die allererste Konzentration gilt und das war gleichzeitig nicht so gut drin. Ich habe zugehört und Fragen gestellt, das war ein echtes Gespräch, also ein echtes Interview und ich habe gezeichnet manchmal in den Pausen, das kommt ja auch im Buch vor, das fand sie gar nicht immer so ein bisschen so, Amy, kann ich dich zeichnen? Ja, wenn es sein muss, so. Und dann habe ich das auch nur selten gemacht, um sie halt nicht zu stressen, sondern ich habe Fotos gemacht und ich habe mit Fotos gearbeitet und natürlich ganz viel weiterem Material. Und dann auch, um auf Karos Frage zurückzukommen, ist, dass ich natürlich ganz viel versucht habe, abgesehen von den Gesprächssituationen, weitere Möglichkeiten zu finden, was ich zeige. Also natürlich ist das einmal das, worüber jemand spricht, kann ich zeigen. Ich kann, wenn Emmy über ihre Erinnerungen spricht, kann ich direkt in die Situation gehen, was sie erinnert. Und dann geht das aber noch weiter, dass ich eine ganz andere Bildebene natürlich auch zeigen kann. Das ist ja auch wieder sehr filmisch, dass ich einen Text, wo sie über ihre Erinnerungen spricht, begleiten kann mit einer anderen Erinnerungsebene oder dem, dass die Tochter gleichzeitig nach Hause kommt. Und dann kommen wir aber noch in was, was ich oft verwendet habe, was ich echt interessant fand auch diesmal, ist, dass man arbeitet damit, dass die Zeichnung sehr frei wird. Also oft, wenn die Erinnerung traumatisch wird oder auch die Erinnerung sich auflöst, habe ich damit gearbeitet, dass ich wirklich zeichnerisch abstrakte Flächen baue, dass plötzlich zwei Figuren zu Pünktchen werden, dass die Pünktchen zu Kreisen werden, die Kreisen werden zu Steinen und letztlich verwandelt sich das dann in den Schotter, der in Ravensbrück heute in der Gedenkstätte liegt. Und das ist auch wieder, dieser Schotter ist ein Zeichen wieder, auch das kann ich weiter benutzen und wird zu Gehirnzellen oder zu eingepackter Erinnerung oder zu Spuren der Erinnerung. Und da habe ich auch viel gelernt wieder in dem Buch, wie wahnsinnig spannend es ist und schön, zeichnerische Offenheit wirklich zu verbinden mit Inhalten. Also weil man kann ja sehr symbolisch arbeiten und zum Beispiel, ihr habt über Birgit Weyer gesprochen, die ist ja die Meisterin darin, so einzelne Gegenstände symbolisch einfach ins Bild zu setzen, anstatt eine Szene zu zeigen. Das mache ich nicht so viel, das finde ich eine wahnsinnig gute Möglichkeit, na, wie sie zum Beispiel arbeitet.
Ich finde das total berührend jetzt schon, so wie du das geschildert hast, da kriegt man richtig Gänsehaut und gleichzeitig ist es natürlich eine total fantasievolle Lösung oder so fantasievolle Gedankengänge für so schwere Inhalte.
Genau, aber die findet man auch erst raus. Deswegen bin ich so irre begeistert vom Zeichnen. Das ist ja nichts, was mir einfällt unter der Dusche, sondern das finde ich nur raus, wenn ich zeichne. Und dann passiert es, dass ich das sehe. Und dann denke ich so, krass, so kann man das lesen. Und deswegen ist das Zeichnen immer was, was einfach dadurch, dass man es tut, den Imaginationsraum und den Denkraum so vergrößert, so auf eine Reise mitnimmt. Oh, da könnte man ewig drüber reden. Ne? Das ist natürlich auch teilweise echt Verzweiflung, weil man eben dann keine, dass ich nicht weiß, wie kann ich das abbilden? Wie kann ich das Trauma abbilden? Wie können wir abbilden den Moment, wo er mir sagt, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr an meinen Vater. Wie können wir das abbilden? Und dann zu verstehen, dass es manchmal wichtig ist, überhaupt diesen Raum aufzuspannen. Und dieser Raum spannt sich wirklich im Panel auf. Na, ich kann ein Panel benutzen und sagen, ich weiß, es gibt Erinnerungen, die ist verschwunden. Es gibt Menschen, die sind nicht mehr da. Und wir spannen ein Panel auf und wir geben dem einen Raum. Und allein dadurch bekommt es einen Platz in der Geschichte, einen Platz auch in der Erinnerung. Und das kann Graphic Novel oder das Medium Comic wirklich gut.
Ja, absolut. Bist du eigentlich dann, es klingt so, als wärst du dann eigentlich eher so im Prozess, lässt du die Sachen entstehen? Also zeichnest du einfach, das klingt jetzt so ein bisschen doof, einfach vor dich hin, bis etwas dabei ist, wo du sagst, das ist eine Richtung, in die ich jetzt gehen kann? Oder planst du eher? Also ich bin eher so der Planer beim Zeichnen. Ich habe es eher im Kopf und versuche das, was ich im Kopf habe, aufs Papier zu bringen.
Und wann passiert das bei dir im Kopf? Ist das was du abgekoppelt machen kannst vom Zeichentisch? Also kannst du spazieren gehen und da dein Konzept im Kopf schaffen? Oder ich finde das total interessant. Oder schreibst du dir das Konzept auf und da weißt du, was du visuell oder wie dein Konzept funktioniert, dein Erzählkonzept?
Nee, das passiert fast nur im Kopf tatsächlich. Also wenn ich ein Skript lese, formt sich das eigentlich schon in meinem Kopf zu einer Seite. Ja.
Wahnsinn.
Und dann versuche ich das halt irgendwie so aufs Papier zu bringen. Aber das funktioniert natürlich nicht immer. Ja. Also du bist jemand, der dann in den Prozess reingeht direkt. Also eine Zeichnung nach der anderen, bis eine dabei ist, wo du sagst, das könnte es sein? Oder wie ist das? Bist du so richtig so wahnhaft, wo das Papier dann so fliegt? Und
genau. Nein, manche Sachen sind, glaube ich, schon so, dass man weiß, das mache ich so. Ne? Und dann macht man das und dann klappt das. Und ganz oft ist es bei mir so, ich habe schon auch eine Vorstellung, wie man es machen könnte. Es ist oft so, dass sie dem Test auf dem Papier nicht besteht. Dann zeichne ich das und denke, das funktioniert nicht. Oder das muss ich anders machen. Oder das kann ich gar nicht so zeichnen. Oder das kommt nicht rüber. Und das sind eigentlich die Momente, wo ich anfange, wo der Zeichenprozess dann so wichtig wird. Da fange ich halt an, weiter zu skribbeln und ja auch so aufeinander zu malen viel. Also aufeinander meine ich einfach, dann radiere ich, dann kommt wieder was drauf, dann radiere ich und so, dann entstehen so Schichten. Was ich hier jetzt viel gemacht habe, was ich eigentlich ganz gut fand, da arbeite ich ziemlich digital, im Gegensatz ja zu meinen sonstigen Blättern, dass ich so Skizzen entweder direkt im Rechner mache oder einscanne oder so, richtig roughe Storyboards und dann die Panels auseinanderschneide und richtig aktiv sage, so, und jetzt schiebe ich die richtig nochmal durcheinander. Was
also
passiert, wenn ich
analog.
Erinnerung und Gegenwart zum Beispiel, nee, das mache ich am Rechner, das klappt halt ganz gut in Photoshop, schiebe ich die einfach durcheinander, ne? Ehrlich gesagt, analog wäre es noch sichtbarer, aber natürlich auch schwieriger, weil ich dann jedes Mal die Texte, und das mache ich auch mit dem Text. Das bedeutet also, ich nehme die Texte und ich nehme die Bilder und ich habe eine Art von Storyline und jetzt denke ich aber, okay, wie kann ich das so intensiv erzählen, wie zum Beispiel Erinnerung und Gegenwart sich auch abwechselt, und dann löse ich wirklich Texte und Bilder voneinander, ich löse auch die Szenen untereinander, zerstückel die sozusagen und schieb die ineinander, aber ne, also mach wie so ein Puzzle daraus und schaue, wie diese Narration dann funktioniert und ob sie funktioniert. Und dann passieren eben Sachen, die ich gar nicht wirklich so konzipieren könnte. Das sagt dieser Text mit diesem Bild. Das Bild erzählt den Text und erzählt noch was Neues dazu. Ihr wisst, was ich meine, oder?
Ja, ich weiß. Ja, total. Man muss dazu sagen, ich habe ja ein Skript. Ich schreibe ja die Geschichten nicht selbst. Also ich setze sie quasi um.
Ah.
Und es gibt halt Skripte, die sind sehr festgelegt. Ja. Wo es dann wirklich heißt, hier großes Bild bitte und da möchte ich sehen, dass dieses Haus brennt und ganz klein vorne die Figur oder so. Andere Skripte sind ein bisschen lockerer, wo das dann eher mir überlassen ist, wie ich gewichte. Ja. Aber es gibt halt immer diese Vorlage, diese textliche Vorlage, die dann halt in meinem Kopf dann quasi Form annimmt. Und du machst das dann quasi im Prozess, entweder auf Papier oder jetzt eben im Rechner. Active Layouting.
Ja, genau. Yeah. Ich bin keine gute Konzepterin, sondern ich arbeite prozessbasiert. Das klingt immer so schön, das ist natürlich auch oft eine totale Qual, weil ich dann keinen Plan habe und dann wirklich, dann verliere ich auch meine erste Idee. Das sind so diese Entwicklungsphasen, bis man sowas rausfindet, ne? Wie kann ich was erzählen oder so. Das ist oft auch wirklich wie so ein durch einen dichten Wald gehen, wo ich den Weg gar nicht kenne, ne? Aber das ist, glaube ich, Teil des kreativen Prozesses, den kennen wir alle, ne? Dieses, oh je, wo bin ich?
Aber es ist halt auch dann geschafft, ne, wenn man dann am Ende so ein Produkt hat. Produkt, das klingt jetzt auch schon irgendwie so marketingmäßig, aber wenn man halt einfach was fertig geschaffen hat, was sich total leicht anfühlt, was sich auch total leicht wegliest oder anschaut und so. Und dann bin ich halt auch zufrieden. Aber diese Arbeit, die da drin steckt, das sieht man dem, also sollte man dem dann idealerweise nicht so ansehen, ne?
Sollte man gar nicht so, ne? Ja, genau. Zumindest nicht, dass sie mühevoll war, finde ich auch. Und im Rückblick machen ja auch alle Umwege immer total Sinn. Ist ja total wirklich interessant. Man kann ja wirklich nur diese Erfahrung mitnehmen, dass das letzte Mal auch so war. Und dass das auch auf eine interessante Lösung geführt hat. Ich finde das immer ganz schön, den Gedanken sich manchmal bewusst zu machen, wenn ich mich nicht mehr auskenne, bedeutet das, ich bin wo ich vorher noch nicht war. Und nur so kann ja auch mal was Neues entstehen. Das ist ganz schön.
Das stimmt.
Ja. Na, das ist guter Gedanke. Das ist so, wenn man nach einer Idee sucht, das ist zum Beispiel jetzt durch das Emmy Abel-Projekt, war ich ja schon getragen von dem, dass ich ziemlich genau wusste, was ich mache. Ne? Aber es ist ja oft so, dass man am Anfang einer Idee steht. Und da ist das wirklich sehr, kommt es immer wieder zum Tragen, diese Suche. Und ist es Konzept oder ist es eben Prozess? Ich glaube, das wechselt auch wahnsinnig sich hin und her so ab. Es gab schon auch Momente, wo ich einfach eine Idee hatte und dann habe ich die umgesetzt und hat es funktioniert. Sehr beglückend.
Ja, allerdings kann ich auch gut vorstellen. Ja. Oh, schön, weil sowas mal passiert.
Hast du eigentlich so eine Art Lieblingsmedium oder so ein Lieblingstool oder was dir besonders leicht fällt oder wo du als allererstes hingreifst oder sagst, ich muss jetzt was visualisieren?
Als allererstes immer Bleistift, oder? Was würdet ihr nehmen? Was würdest du nehmen?
Puh, also ich skizziere tatsächlich total viel auch digital. Ich öffne ein leeres...
Direkt auch.
Ja, direkt. Ja. Ich habe das auch alles in einer Datei drin. Das ist insofern cool, weil ich für eine spätere Dokumentation oder eine Ausstellung auch die Skizzen zeigen kann. Das ist dann alles in einer Datei quasi drin, von der ersten Bleistiftskizze bis zur fertigen Seite.
Das ist ja toll. Okay, das ist auch richtig so am gleichen Ort.
Genau, also das habe ich insofern schon verinnerlicht, dass ich digital skizziere. Wie ist das bei dir? Was machst du als erstes? Was ist so der erste Schritt?
Ich würde schon sagen, der Bleistift echt auf Papier, also so Notizen machen. Ich finde, das ist immer schon ein Schritt und dann, ich habe dann große Blätter, da mache ich Notizen drauf. Das ist nicht mehr so weit, bis die ersten Bilder kommen. Aber dann ist es wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Also wenn es jetzt so diese biografischen Arbeiten sind, dann ist das ganz viel Lesen zum Beispiel. Und auch wirklich mit Texten arbeiten, Textstellen markieren. Das ist echt das Erste, was ich mache. Wobei ich dann, da gibt es immer so den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt Recherche hat ja nie ein Ende. Man könnte immer noch weitermachen. Und dann weiß ich aber, jetzt muss es irgendwie ins Bild. Sonst verliere ich auch den Punkt. Und fange dann an zu skizzieren und versuche dann die ersten Seiten auch schon mal zu malen. Also einen Stil zu finden, die Person ins Bild zu kriegen. Das sind manchmal Seiten, die dann am Schluss rausfallen. Manchmal sind es aber auch Seiten, die bestehen bleiben. Jetzt bei der Therese-Arbeit habe ich die ersten zwei Seiten wirklich ganz am Anfang mal probiert, nach der allerersten Recherche. Und die sind auch, die konnten stehen bleiben. Die gibt es jetzt noch in dem Werk drin. Das sind die ersten Seiten geblieben. Und dann geht man ja immer wieder zurück zur Recherche und kommt wieder dahin. Genau, das ist so ein Springen. Ich bin sehr neidisch, wenn du sagst, du hast alles an einem Ort. Das kenne ich so gar nicht.
Ja. Ja, wir haben da unterschiedliche Arbeitsweisen, weil wahrscheinlich die Arbeitsstruktur auch anders ist, weil ich habe diese Auftragssituation eigentlich immer. Ich habe immer eine Deadline, ich habe immer Zeitdruck und ich habe auch wirklich so eine eingeschliffene Arbeitsweise, zu der ich halt immer wieder zurückkehre eigentlich, also so eine Routine. Dieselben digitalen Tools.
Es ist schön,
aber es ist auch so ein bisschen so eine Komfortzone, die man halt auch ab und zu mal hinterfragt. Machst du das auch eigentlich, dass du sagst, ich probiere mal was ganz anderes jetzt oder?
Da wollte ich kurz mal einhaken, weil da wollte ich nämlich sowieso noch was zu sagen und auch Barbara fragen, apropos Komfortzone und so, weil dieses Arbeiten an einem Comic, ich finde, das sieht man bei deinen Panels ganz oft, dass du das, was du vorhin gemeint hattest, dass du so schichtest, Zeichnungen schichtest, Medien schichtest. Du hattest das Cover von Emmy Abel Kabel auch als Prozess quasi gefilmt. Und,
ja.
Und ich fand das total irre, wenn man mal guckt, wie du die Medien wechselst, wie du hier irgendwie was machst und da machst du noch was dazu und dies und das. Und das entsteht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man könnte dir beim Denken zuschauen, so während du zeichnest, während das Cover so entsteht.
Ja.
Wie eine Skulptur auf Papier.
Wirklich genau so. Und deswegen fand ich nämlich die Frage jetzt nach deinem Lieblingstool oder nach deinem Anfangstool auch ganz interessant. Da war ich auch ganz neugierig, weil ich mich das nämlich auch gefragt habe, womit du eigentlich anfängst und was eigentlich dann dein Lieblingstool ist, da du ja so viele verschiedene verwendest.
Ja, also das ist im Moment wirklich diese farbigen Tinten, also farbige, flüssige Wasserfarbe. Das gibt jetzt ja so Gläschen, aus denen man direkt die dann, entweder ich tue sie meistens in die Palette erstmal oder auf den Teller oder sowas und dann aufs Papier, aber manchmal direkt kann ich so eine Pipette nehmen, na, da drückt man das so raus, kennt ihr diese Farben, gibt's verschiedene, gibt's so Ecoline oder Ecoline und dann gibt's aber auch welche, die noch pigmentstärker sind.
Ja, genau, ich habe diese Airbrush-Farben sehr gerne genommen, diese Acryl,
ja,
so flüssige, die von Schminke, die sind super. Also der Nick Klein, der Comiczeichner, der nimmt die auch sehr gerne, auch so, weil die lassen sich handhaben wie Aquarellfarben.
Ja, die sind aber nicht wasserbasiert oder schon? Weil wenn du Acryl sagst?
Ja, aber die sind sehr gut wasservermalbar. Man kann die super verdünnen.
Schon?
Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, sind die nicht vielleicht sogar...
Finde ich total interessant. Also genau, ich kenne, glaube ich, noch längst nicht alle Materialien da. Und es gibt halt welche, die wie eine Tusche oder wie ein Acryl dann feststehen auf dem Papier und nicht mehr löslich sind. Und ich arbeite mit welchen, die noch löslich sind. Das bedeutet, ich kann die halt, das ist ein bisschen wie Aquarellfarben, halt verteilen. Und wenn ich aber damit nicht zufrieden bin, dann kann ich die auch nochmal anlösen und was Neues draufmalen. So.
Ja, das geht mit denen nicht irgendwie. Also mir kam das entgegen, ne? Weil ich muss immer so vorwärts kommen. Ja. Und ich hasse das so zu warten, bis die Farbe trocken ist.
Ich habe einen Föhn.
Ja, aber dafür gibt es ja den Föhn. Genau, den Föhn. Den sieht man auch in dem Video.
Nee, den Föhn habe ich nie gehabt. Ich hab mit diesen Acrylfarben auch getuscht. Ich fand es total geil, dass die so schnell getrocknet sind irgendwie.
Die ist auch richtig schön. Also auch egal jetzt, ob wasserbasiert oder nicht, also diese leuchtenden Farben, das ist wahnsinnig schön. Also das ist, ich komme ja aus so tief schwarzen Graphittönen eigentlich so. Damit habe ich angefangen zu zeichnen.
Und ach so, okay.
Diese Entdeckung der Farbe immer mehr, das ist für mich wirklich eine Entdeckung. Also es war ja immer da, es wäre ja immer greifbar gewesen, aber ich verstehe jetzt erst langsam Farbe, glaube ich.
Bei Gift, ich glaube, das war der erste Comic, den ich von dir gesehen habe damals. Da war ich schwer beeindruckt.
Genau, das war jetzt echt vor 14, 15 Jahren, glaube ich. Und da habe ich wirklich mit so schweren Graphitschichten gearbeitet. Das hat irre Spaß gemacht. Aber Farbe war da für mich nicht interessant. Ich konnte es auch einfach nicht. Und jetzt wird mir das sehr wichtig, auch gerade wenn die Themen so schwer sind.
Wieso sagst du konntest das nicht mit Farbe? Was ist da?
Ich konnte das nicht. Ich finde, für Farbe braucht man Erfahrung, aber vor allem ein gutes Gespür. Und ich habe immer zu viel gemacht. Also ich glaube, das finde ich sowieso eines der größten Probleme, dass man weiß, wann man aufhört. Und Farbe ist, wenn ich alle Farben nehme, wird es total uninteressant. Ne? Es gibt Leute, die können gute Farbkonzepte machen. Wenn ich das könnte, ich würde mich halt da nie dran halten. Also das ist was, wo da bin ich wirklich nicht ordentlich genug. Und dann gibt es Leute, die haben einfach so ein gutes Farbempfinden. Und ich habe das Gefühl, dass ich das erst lerne. Dass das eine Entdeckung ist oder ein Interesse vielleicht auch, oder?
Ja, ganz bestimmt. Also ich meine, wenn man da einmal so Blut geleckt hat, dann ist das bestimmt ganz toll, wenn man sich da weiter vorarbeiten kann. Aber ich frage mich, gab es da einen ausschlaggebenden Punkt oder so bei dir? Oder wie arbeitest du dich da voran in die Farbwelt quasi?
Nee, ist echt einfach bei jedem Buch ein bisschen mehr. Und aber bei dem Amy Abel Buch war es zum Beispiel wichtig, dass ich gemerkt habe, dass verschiedene Räume ihres Lebens verschiedene Farbigkeiten bekommen. Und weil wir auch über Farben direkt gesprochen haben, es hat sich wirklich inhaltlich verknüpft. Also sie sagt, die Farbe der Erinnerung ist schwarz, aber es gibt eben eine Farbe für die Gegenwart, es gibt eine Farbe für verschiedene Zeiten und auch für verschiedene Formen der Erinnerung, verschiedene Farben. Aber ich glaube, dass ich einfach auch gemerkt habe, dass ich in der Farbe, weiß nicht, ob es damit so verknüpft ist, aber dass ich auch anfange, flächiger und großzügiger nochmal zu denken oder zu arbeiten. Ich war bei Irmina zum Beispiel noch relativ illustrativ, habe schon auch mit Farbe, mit Buntstiften sehr deutlich viel genauer gearbeitet als jetzt. Für mich ist das ein interessanter Aspekt, dass ich nicht mehr überall gleich genau sein muss, sondern es können große Flächen sehr wolkig, offen, abstrakt sein. Und an anderen Stellen schaue ich super genau hin und arbeite dann da aber auch wieder mit den feinen Stiften, also Buntstifte oder auch digital, dann sehr genau an zart, an Details. Und wie kann ich das beides machen? Das ist halt mit so Farbflächen, was so toll ist an diesen Farben, ist ja, die tust du aufs Blatt und dann fließen. Die machen was ich nicht kontrollieren kann. Das passt ja auch zu diesem Moment der Erinnerung. Also ne, wenn man sie lässt, also ich mache dann wirklich auch so Wasserflächen und lasse sie wirklich verlaufen oder nehme einen ganz großen Pinsel und setze, bevor ich überhaupt anfange zu zeichnen, über meine erste Skizze, über die Seite, über das ganze Blatt, eine Lasur mit einer Farbe, wo auch Farbe verfließen darf und darauf arbeite ich dann weiter.
Was passiert eigentlich mit diesen ganzen Originalen, die oder archivierst du die? Alles kommt in die Schublade, alles ins Archiv?
Es gibt große Schubladen, aber es gibt auch Ausstellungen, also zum Beispiel von dem Emmy Abel Buch und auch aus diesem internationalen Projekt haben wir eine Gruppenausstellung kuratiert, die ich auch begleite und auch immer wieder mal mit neu gestalte, aber ich lebe, die immer noch auf Wanderschaft ist. Und da sind auch immer noch viele Originale drinnen, ne? So, aber ich, ja, das ist die Frage, ne? Was sind die Originale eigentlich? Welche Bedeutung haben die? Weil mein Produkt, unser Produkt ist ja das Buch.
Ja, das hatte damals auch Titus gesagt, mit dem wir auch gesprochen hatten. Nämlich die Frage danach, was ist eigentlich das Original von einem Comic? Ist es halt die Seite oder ist es das Buch? Oder ja. Irgendwas dazwischen?
Total.
Und er meinte nämlich auch damals so, dass es letztlich ja das Buch ist, was man dann insgesamt sich anschauen muss oder ja, was man ja eigentlich schafft. Wie ist es denn für dich, Barbara, wann bist du eigentlich mit einem Bild fertig? Also wie gesagt, bei dem Cover, da hat man es ja auch gesehen, du machst hier noch was dazu und da noch was dazu und du hast es ja jetzt auch gerade so ein bisschen beschrieben, du forschst dich da so ein bisschen voran. Wann ist dann eigentlich sowas für dich fertig?
Wenn es am nächsten Tag noch Bestand hat, also das ist so der erste Check. Ich höre immer irgendwann auf, wenn ich denke, es kann jetzt das tragen, was es erzählen soll. Ich höre früher auf als früher. Früher habe ich aufgehört, wenn ich sage, jetzt ist es schön. Dieses Schön finde ich nicht mehr so interessant, sondern ich höre auf, wenn es das erzählt, was es erzählen soll. Und dann komme ich am nächsten Tag oder halt auf jeden Fall mit irgendwie einem Break dazwischen und schaue es mir nochmal an. Dann sieht man ja nochmal ganz andere Sachen, finde ich. Man sieht auch, was trägt, welche Zeichnung stark ist. Da ist man, finde ich, oft kann ich das nicht so direkt beurteilen, wenn ich mit der Nase davor bin. Und der dritte Check ist natürlich, wenn ich es mit Text kombiniere. Also ich mache halt viel noch Arbeit am Text, wenn ich die Bilder schon habe oder auch andersrum. Texte ändern sich oft und dann passt plötzlich ein Text zu einem Bild und dann ist es perfekt, wo vorher das Bild noch zu wenig gewesen wäre. Deswegen, gute Frage, schwierige Antwort.
Das ist denn so eine Gefühlssache offenbar.
Aber letztlich gilt, finde ich, wenn es das erzählt, was es soll. Und dann auch der Lektor.
Natürlich, stimmt dabei.
Auch manchmal sagt, das gibt es schon, der sagt, Barbara, also an die Zeichnung könntest du unter Umständen schon nochmal ran. Dann weiß ich, okay, das ist jetzt was da, das hat für mich gereicht, aber für ein kritisches Auge vielleicht noch nicht.
Na gut, aber dafür hat man ja dann auch einen Lektor.
Total.
Wie sehr lässt du das zu? Das finde ich interessant mit so einem Lektorat. Ich habe natürlich auch eine Redaktion. Es gibt natürlich auch so Korrekturen und so. Ja, das gibt es immer mal, muss man mitleben. Wie sehr lässt du das zu, dass man da eingreift? Weil das ist ja auch sehr persönlich.
Ich bin extrem dankbar. Also nicht nur dankbar, sondern ich brauche das sehr. Einfach als Gesprächspartner in jemand, der so tief oder zumindest ansatzweise so tief im Projekt steckt wie man selber. Also das versteht, an welcher Stelle man steht. Ich kann gar nicht genau sagen, wie weit ich mir da reinsprechen lasse, aber ich glaube schon, ich glaube, dass ich das tue. Ich lasse mir da reinreden, weil ich das wirklich begrüße, wenn mir jemand seine Sicht sagt. Also ich lasse auch oft Leute meines Vertrauens zwischendrin, wenn sie das tun, das ist ja auch immer ein großes Geschenk, wenn sie das tun, dass sie das lesen und mir sagen, was sie da verstehen und was noch die Fragezeichen sind. Also für mich ist das immer relevant, wie wird das gelesen. Und bei manchen Sachen bin ich, glaube ich, auch ziemlich stur, aber es wäre interessant, da müsste man mal jetzt, also zum Beispiel Micha Grünewald hat jetzt das Buch begleitet, ihn fragen, ne? Aber ich glaube, ich bin ziemlich, also ich frage viel und bin wirklich ziemlich, ich will das nicht sagen, betreuungsintensiv, das klingt wirklich nicht gut.
Naja, das kann ja so und so heißen. Ja.
Aber wir haben da viele Gespräche und ich glaube auch, dass die beidseitig gern geführt werden. Und ich bin da sehr froh drum, wenn es jemanden gibt, der das so gut kann.
Wie ist es mit dem Faktor Zeit bei deiner Arbeit? Hast du einen Druck, unter dem du stehst? Ist das ein Deadline-Stress oder ist es eher so dieser Druck, ich möchte das richtig gut machen, ich möchte es so machen, wie ich es mir vorstelle? Ich stelle mir das schwierig vor, in so einem Austausch mit einer Redaktion. Einerseits toll, wenn du sagst, du hast jemanden, der viel Feedback gibt und vielleicht auch mal Kritik und Lob und so. Aber hemmt dich das eher oder bringt dich das voran? Oder wie ist denn so dann dein Zeitempfinden bei so einem Projekt?
Nee, das bringt mich total voran. Also Feedback bringt mich absolut voran. Es gibt natürlich Feedback, was einen total verzweifelt, aber das passiert nicht so häufig, sondern es ist meistens konstruktiv, ist meistens hilfreich und es sind oft Sachen, über die man ja selber noch gegrübelt hat. Und es ist halt einfach auch wahnsinnig motivierend, wenn jemand sagt, das ist bei mir rübergekommen. Das ist, motiviert mich halt auch weiterzumachen. Ne?
Deswegen, ja, total.
Das ist ja auch was total Schönes. Aber ich finde so insgesamt der Faktor Zeit ist schon bestimmt von was, ich möchte wirklich das auf eine interessante, spannende oder für mich wie auch immer künstlerische Art erzählen, was ich erzähle und wie kann ich das machen. Da ist schon so, dass ich sage, da brauche ich Zeit, das darf auch Zeit brauchen. Aber dann kommt irgendwann sehr stark die Deadline rein und die ist super wichtig. Also ohne Deadline wäre ich verloren. Weil das dann einfach, es ist schon so, das braucht irgendwann eine Instanz, die sagt, Entscheidungen werden gefällt jetzt. Und dann ist es auch unglaublich, und ich glaube auch hier wieder, ich glaube nicht, dass es ein Schönreden ist, sondern jetzt glaube ich wirklich im Rückblick denke ich, okay, diese ganze Zeit, wo ich die Dinge erwogen habe, wo ich die Dinge probiert habe oder eben noch nicht fertig entschieden habe, noch gesucht habe, die war notwendig, aber genau dazu, dass ich dann plötzlich eine ganze Reihe von Entscheidungen einfach total souverän fällen kann, weil ich sie eben aber auch erfällen muss. Und dann wird auch einen Schuh draus. Die Entscheidungsgeschwindigkeit wird höher durch Deadlines und natürlich wird es dadurch auch einfach fertig. Im Fall jetzt von dem Emmy-Abel-Buch war es auch Emmy, die letztlich eine Deadline gesetzt hat, die irgendwann gesagt hat, Barbara, jetzt diese Gespräche, die so wichtig für sie ja auch waren, aber das muss auch jetzt, wir müssen fertig machen, weil das beginnt tatsächlich zu stark mich auch zu belasten. Und ich war ja auch belastet. Und dann auch einfach klarzustellen, okay, man muss so eine Arbeit auch fertigstellen. Es ist auch ein zeitsensibles Projekt.
Ja, ja, klar.
Krass. Ja, aber umso besser, dass sie da wirklich so ehrlich auch war, ne? Also dir das auch so mitteilen konnte.
Fällst du dann, wenn du aus so einem Projekt, also das hört sich jetzt schon super intensiv an, also ich gehe es von aus, du hast jetzt dann ein paar Jahre vielleicht daran gearbeitet, 2019, Emmy Abel?
Genau, ein paar Jahre, aber schon mit, da kommen ja Aufträge dazwischen. Also ne, das ist nie ohne Unterlass.
Ja, und wie ist es dann, wenn du aus so einem Projekt dann so rausdroppst, irgendwie, wenn du da so rausfällst, es ist jetzt getan, es ist abgegeben, fällst du dann, ich weiß nicht, gibt es dann so ein Loch, in das du fällst oder ist es so ein totaler Befreiungsschlag, ist es dann total geil und wie ist das für dich?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, das kommt drauf an, wie schnell dann auch das Buch erscheint oder das, was man da gemacht hat, ne? Weil ich finde, dann kommen so viele neue Herausforderungen auf einen zu, dann wird das plötzlich gelesen, dann gibt es Kritiken vielleicht oder dann macht man eine Lesung damit und so und plötzlich ist man schon in einem neuen Abschnitt dieses Projekts. Das ist ja nicht immer so, dass sich dann so eine softe Pause unbedingt einstellt. Aber es ist schon so, finde ich, gegen Ende vor der Abgabe, es ist schwer loszulassen. Und dann ist eine große Erschöpfung da und ich kenne das schon, dass ich auch in ein Loch falle. Weil das ist ja ein Buch, so ein Projekt ist ja auch ein Zuhause. Das ist ja was, da kenne ich mich aus, da arbeite ich weiter. Und auch wenn es anstrengend war, es war trotzdem eine Form von einem Zuhause. Und dann ist natürlich das erstmal weg. Und das Schlimme ist, dass dann die Fragezeichen oder das, was dann noch kommt, und mögen es neue Ideen oder Erkenntnisse sein, ich kann das ja nicht mehr verändern. Das ist gegangen. Das ist jetzt rausgegangen in die Welt. Also deswegen, ich kenne das wirklich früher mehr als heute, aber dass das Projekt abgeschlossen ist und wirklich noch dieser Prozess des Denkens nicht produktiv weitergeht. Zweifel.
Interessant.
Fragen. Oh. Und das ist schwer zu verstehen von außen. Ich verstehe, dass man es schwer verstehen kann.
Ich verstehe es super. Ich kann das.
Ja, genau. Wir sind Kollegen. Ja, wir verstehen
ich verstehe es total. Ne? Aber es ist einfach so, irgendwann muss das Ding einfach fliegen. Also du musst es los. Bei mir ist es auch einfach, ja, weil die Deadline noch viel gnadenloser ist. Also das ist von vornherein schon, wenn das Ding startet, steht die Deadline bereits fest. Ich unterschreibe das im Vertrag und ich weiß genau, ich habe jetzt, keine Ahnung, bis November, zack. Und dann muss das Ding,
genau.
Das musst du dir so einteilen. Ja, aber ich kann das super gut nachvollziehen. So ist das denn jetzt wirklich
so? Schwer, ne?
Weißt du, dann zweifelst du ja auch so an deiner eigenen Wahrnehmung manchmal so. Also bei mir ist das, dass du da denkst so, ja, gestern sah es noch total geil aus, aber jetzt, wenn ich mir das heute so angucke und verdammt, jetzt genau. Ist das im Druck. Und
Ja, das ist schräg, was da passiert. Ich weiß nicht, Caro, du machst ja, spreche ich dich als Zeichnerin oder als Schreiberin an, aber du machst auf jeden Fall, weiß ich ja, dass du Bücher machst. Das ist ja ähnlich, oder?
Genau, nee, ich habe da auch gerade so drüber nachgedacht, beziehungsweise habe ich da natürlich auch schon mehrmals drüber nachgedacht, weil für mich ist ehrlich gesagt das Abgeben bisher von meinen Büchern, also bei den beiden, die ich geschrieben hatte, ich fand es super. Ich habe das abgegeben und fertig.
Der schönste Teil. Und dann,
das war wirklich gut. Ja. Das fand ich total gut. Ja, cool. Und ich war da immer total happy. Super. Also, weil dann kam es eben, also bei den Büchern, die ich geschrieben habe, da war es dann so, dann kommt der erste Umbruch zurück, ne? Also, das heißt, der ganze Lauf im Layout. Mhm. Und dann guckst du nochmal hier und da, muss vielleicht noch eine Zeile gekürzt werden oder hier muss vielleicht doch noch irgendwie was rein, aber das darf dann nicht mehr die Zeilenzahl so unbedingt verändern, weil das Layout ja eben, wie gesagt, schon steht.
Und da limitieren sich die Möglichkeiten, alles nochmal über den Haufen zu werfen auch sozusagen,
also genau,
oder?
Nee, also das mache ich auch nicht, weil ich meine, ehrlicherweise habe ich dann in dem Moment schon auch genug Vertrauen in mich, dass ich denke, das muss jetzt auch mal gut sein. Also ich gebe das halt ab und fertig und dann, wie gesagt, kommt der Umbruch, dann kommt halt, weiß nicht, Cover-Design, ist vielleicht auch schon vorher gewesen und so weiter und so fort. Und dann kommt ja eben die Vorschau für die Presse und dann vielleicht auch schon Anfragen und sowas alles.
Ja.
Finde ich alles richtig gut. Ich muss sagen, was ich schwierig fand, schwieriger als jedenfalls diesen Moment, war immer, wenn das Buch dann erschienen ist. Weil dann ist es halt raus und dann ist es halt so, dass ich, also dann gibt es halt eine Buchpremiere und sowas und dann habe ich halt hier ein Interview und da vielleicht eine Lesung oder wie auch immer, aber es betrifft mich halt nicht mehr so viel, ne? Also es ist genau das, was du gesagt hast mit diesem Zuhause, das ist eigentlich ein total schönes Bild, weil klar, man bewegt sich dann in so einen gesetzten Grenzen und weiß auch, worauf man hinarbeitet. Und für mich war das immer total schwer, dann wieder in den normalen Arbeitsrhythmus reinzufinden. Und geholfen hat es mir immer, wenn ich halt einen neuen Buchvertrag dann wieder bekommen habe. Also ich habe ja jetzt auch ein neues Buchprojekt, an dem ich sitze. Und dann zu wissen, dass es halt weitergeht, das fand ich immer schon total hilfreich. Also so für mein Seelenheil. Und aber wie gesagt, ich finde dieses halt irgendwie in ein Loch fallen, nachdem das abgegeben ist, das geht mir Gott sei Dank nicht so. Das kommt dann erst ein bisschen später. Aber dann hat man ja immerhin auch genug Leute, mit denen man sich auch noch austauschen kann eigentlich und fragen kann, wie sie es finden. Oder das ist schön, aber natürlich auch schwierig manchmal.
Ja, genau. Aber ich finde das, also mein Learning ist erstens, es gehört zum Job dazu, diese ganzen Sachen, die da passieren, ne, das ist einfach Teil des Buchmachens, ist eben auch diese Sachen, die Unsicherheiten oder das Postloch oder whatever, ne, was da so. Und das Zweite ist, man kann wirklich Gelassenheit auch lernen. Also ich merke den Prozess schon, dass es sich an Teilen auch einfach auszahlt, da Gelassenheit oder aus Erfahrungswerten zu lernen und sowas. Unbedingt. Das ist ja nichts, was zwingend immer so bleibt.
Ja, genau. Man wächst ja auch total daran.
Barbara, du hast schon jetzt am Schluss auch ein paar total kluge und weise Sachen gesagt. Jetzt hast du schon fast vorweggenommen, was ich eigentlich am Schluss immer frage. Also wir haben am Schluss unseres Podcasts immer eine Frage, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen stellen. Und zwar, ob du zum Beispiel einen tollen Zeichentipp hast. Also jemanden, der anfängt gerade oder so.
Oder auch mittendrin ist.
Oder mittendrin ist und nicht weiterkommt vielleicht. Was wäre dein Tipp? Hast du einen Zeichentipp für uns?
Also darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen, diese farbigen Tinten oder diese flüssige Wasserfarbe. Das ist für mich wirklich eine Entdeckung, dass ich eben malerisch und zeichnerisch gleichzeitig arbeiten kann. Also malerisch meine ich ganz einfach mit einem Pinsel. Und zwar, wenn ich die Fläche zuerst setze, also die Kolorierung zuerst und dann mit der Linie reinarbeite. Und zwar wirklich faktisch, auch manchmal mache ich eine Bleistiftskizze drunter, das geht ja auch, um mich zu orientieren. Aber nehmen wir mal an, ich male eine Figur. Und dann setze ich erstmal mit einem breiten Pinsel Flächen, also entweder die Farbigkeiten, bleiben wir mal bei einer Figur, die Farbigkeiten des Pullovers oder auch die Schatten, je nachdem, wie ich das machen will. Und zwar wie auf einer Landkarte, ohne Linien zueinander, sondern das sind wirklich Flecken. Und setzt die also wirklich vertrauensvoll so aufs Papier, ganz großflächig. Und dann kann ich einen Stift nehmen, dann nehme ich oft einen wasservermalbaren Buntstift, weil die dann so schön auch in der Wasserfarbe tatsächlich noch bestehen. Und setz an die Stellen Linien, wo ich es überhaupt noch brauche. Es ist ganz oft so, dass ich ganz wenig Linien brauche, weil auch diese offenen Flächen schon ganz viel erkennbar machen. Und das ist so ein kleines bisschen, manchmal hat es eine Anmutung so ein bisschen an japanischen Tuschestil, aber da kann man sehr schnell, auch beim Aktzeichnen zum Beispiel oder beim figürlichen Zeichnen, sehr schnell sehr wirklich schöne, treffende Zeichnungen aufs Papier bringen in einem ganz offenen Stil. Also erst die Farben setzen und dann eine Linie und möglichst gucken, das versuche ich auch immer wieder bei mir, dass ich schaue, nicht die Kontur zu betonen, sondern die Konturen vertrauensvoll auch wegzulassen, sondern zum Beispiel eher Linien darzusetzen, wo ich Feinheiten zeigen will, in einer Riffelung von einem Pullover oder in einer Naht von einer Jeans oder sowas oder Schuhbändel oder so und zu gucken, was dann passiert. Weil das ist ja immer wieder die Magie, wie viel kann das Auge eigentlich erkennen schon, auch wenn ich eben als Zeichnerin gar nicht so viel gebe. Also immer wieder zu verstehen, dass eine Zeichnung, die ich mache, ist immer nur der halbe Weg. Also der halbe Weg der Kommunikation, weil die andere Hälfte nimmt ja immer der Betrachter oder die Betrachterin, machen die das. Die setzen die Zeichnung zusammen, wir treffen uns in der Mitte. Ich finde, genau wie bei einer großen Arbeit, bei einem Buch, ist es auch bei jeder einzelnen kleinen Zeichnung zu verstehen, dass das, was ich anbiete, das ist eine Form der Kommunikation, meine Zeichnung oder die Erzählung. Und sie wird immer erst wieder zusammengesetzt, ergänzt, verstanden, gelesen von der Person, die das anschaut oder liest. Und auch meine Kontrolle geht nur bis zu dieser halben Strecke, auch meine Setzung, meine Fixierung. Und dann gebe ich das frei zum Lesen.
Ah, okay.
Und das, finde ich, ist ein ganz grundlegender Gedanke oder ein ganz grundlegendes Wissen über, was Zeichnung kann.
Finde ich total interessant und total gut. Also wirklich schöner Gedanke. Ich werde das nämlich beim nächsten Mal, wenn wir wieder beim Aktzeichnen sind, dann werde ich das auch mal berücksichtigen. Also ich denke, das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und mir Farben mitnehmen.
Also sozusagen die Zeichnung, also das Bild als Kooperation zwischen demjenigen, der es malt und derjenigen, der es betrachtet oder so. Also
eine Zusammenarbeit. Das ist Kommunikation, bei Worten ja auch, ne?
Das ist doch ein tolles Schlusswort. Wahnsinn, klasse.
Absolut.
Schön.
Toll. Mensch, Barbara, ey, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns mitgenommen hast in deinen Schaffensprozess. Ich fand es mega spannend, diese Einblicke und auch so deinen Gedanken zu folgen. Fand ich total erhellend.
Dankeschön. Dank. Ich könnte jetzt auch noch 2 Stunden weiter.
Wir könnten noch weiter sprechen, oder? Ja.
Genau.
Ja, das ist ja immer, oder? Man macht so viele Türen auf, die würde man alle gerne noch betreten.
Danke für deine Zeit, Barbara. War toll.
Vielen Dank, Barbara. Schön, dass du da warst. Wir hören
Danke für euer Interesse. Es war mir eine Freude und Ehre.
Bis bald.
Auf bald in echt.
Auf bald in echt.
Würde ich sagen.
Auf bald in echt.
Ja. Tschüss.
Nein, tschüss.
Tschüss.